Herzlich willkommen zur 51. Folge des LernXP, dem LernExplorer Podcast. Dieses Mal ist Eva-Maria Scheid zu Gast und wir sprechen über das Thema Konflikte. Nachdem ich schon eine Folge zum Buch Die Kunst des Konflikts hatte, schauen wir uns dieses Mal verschiedene Konfliktarten und verschiedene Konflikttypen an und erschließen uns dadurch diverse Ideen, wie wir besser mit Konflikten umgehen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und dass ihr viele spannende Impulse mitnehmen könnt. Dann herzlich willkommen zum LernExplorer Podcast. Diesmal habe ich Eva mitgebracht und Eva, möchtest du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Hallo Matthias, ja, vielen Dank für die Einladung und klar, stelle ich mich kurz vor. Also ich bin Eva-Maria Scheid und ich wohne in Berlin. Ich arbeite als mit Fach- und Führungskräften zu meinen jetzt Herzensthemen Leadership, digitale Transformation, Konfliktkompetenz und auch mentale Gesundheit. Und mein Motto dabei ist Own the Change auf Deutsch, also nimm den Wandel selbst in die Hand und warte nicht darauf, dass das Umfeld sich ändert. Und in Bezug auf unser heutiges Thema, leichteren Umgang mit Konflikten finden, bedeutet das, arbeite ich da zweierlei. Ich unterstütze Menschen dabei, sich proaktiv mit dem Thema Konflikte zu beschäftigen und die darin liegende Energie auch zu nutzen für positive Veränderungen. Im Sinne von, lasse keine Krise ungenutzt verstreichen. Und auf der anderen Seite geht es darum, neue Umgangsweisen für alte Verhaltensweisen, die vielleicht nicht mehr so zielführend im Leben der Person sind, neue Verhaltensweisen zu finden und zu verankern. Und nicht täglich größtes Murmeltier zu spielen und sich zu wundern, warum sich das nicht ändert. Und dieses Handwerkszeug, das ist Teil meiner Arbeit, die beiden Seiten der Medaille zu vermitteln. Und wie bin ich jetzt zu dem Thema eigentlich gekommen? Ich bin von der Erstausbildung Diplom-Wirtschaftsingenieurin und ich habe viele Jahre Digitalisierungsprojekte in der öffentlichen Verwaltung und in großen Unternehmen begleitet und geleitet. Ich habe deutschlandweite Teams und auch internationale Führungspositionen gehabt im Business Consulting, IT Transformation Consulting, Business Development, Delivery, große Kundenaccounts und so ein Denkwechsel kam bei mir, als ich das Team mit 300 Leuten geführt habe, die in ganz Europa verstreut waren. In der Rolle kam mir dann irgendwann die Frage, wie Führungskräfte, also vor allem in dem Zeitpunkt erstmal ich, High-Performer oder auch Leute, die sich im Job sehr aufreiben, in gesünderes Fahrwasser bringen kann. Mhm. Weil jede Führungskraft, und so habe ich das auch nicht anders gemacht, erkennt die High-Performer im Team, zieht sie für weitere Aufgaben ran, manchmal bis das Fass überläuft, bis sie krank werden. Oder wir schauen zu, wie Menschen im Konflikt zerrieben werden, ohne wirklich was daran zu ändern. Und das ist mein Thema. So arbeite ich heute rund um diese Themen in Berlin und online.
Ja, ich finde, Own the Change ist da ein ziemlich cooler Slogan sogar, der sich irgendwie auch auf alles anwenden lässt, so gefühlt. Ne? Digitale Transformation hast du genannt, ne? Da sprechen wir viel über Transformation, Change. Auf der anderen Seite einen Konflikt zu bearbeiten, ich nenne es mal bearbeiten, nicht lösen. Auch das bedeutet, ne, man muss eigentlich die Veränderungen in die Hand nehmen. Und dann kommt auch noch täglich grüßt das Murmeltier, was ja auch ein wirklich guter Film ist, um zu zeigen, wie Veränderung vielleicht funktionieren oder nicht funktioniert und dann nachher vielleicht doch funktioniert, weil man an sich selber arbeiten muss. Das ist ja auch eine sehr schöne Metapher oder eine sehr, sehr gute Variante, um Change Management sich zu beobachten. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und ich frage meine Gäste auch immer nach einem Zitat. Hast du uns eins mitgebracht?
Ja, ich habe ein Zitat mitgebracht, wobei es gibt das Originalzitat und meine Version davon. Das Zitat ist von Fernando Pessoa. Das ist ein portugiesischer Dichter und Schriftsteller, der von 1888 bis 1935 gelebt hat. Er hat so eine Art von, so bin ich eben, er wird zitiert mit, meine Seele ist ein verborgenes Orchester und ich weiß nicht, welche Instrumente, Geigen und Harfen, Pauken und Trommeln in mir spielen und dröhnen. Ich kenne mich nur als Symphonie. Und das ist das, was wir oft beobachten im Business. Und deswegen gibt es meine Version. Meine Seele ist ein Orchester und ich weiß, welche Instrumente in mir spielen und dröhnen. Und ich gestalte meine Symphonie.
Okay, also weg von dem, ich weiß gar nicht, wie mein Orchester funktioniert, hin zu dem, ich möchte meine Instrumente genau kennen. Okay, und wenn ich an Instrumente denke, denke ich halt wahrscheinlich auch an irgendwelche Tasten an einem Klavier, die vielleicht irgendwas bei mir triggern. Und dann wären wir auch schon ganz schnell beim Konflikt vermutlich, ne?
Ja, oder die Trommel, die dann einfach mal so reinhaut, bumm, und dann alles platt macht und übertönt, ja. Ja, genau, oder so. Wann haut die eigentlich rein und wie zerstört die alles? Oder wie kommt die Triangel und macht da nochmal was Fröhliches?
Ja. Oder übertönt alles, genau. Und die Triangel im Hintergrund nehme ich vielleicht gar nicht wahr, weil die anderen Instrumente gerade alles übertönen. Ja. Ist auch eine schöne Metapher, die man vermutlich gut, auch im Kontext Konflikt sich anschauen kann. Genau, du hast es eben auch schon gesagt. Heute soll es ja um das Thema Konflikte, besserer Umgang mit Konflikten gehen. Vielleicht schauen wir uns erstmal den Konflikt selber ein bisschen an. Was ist ein Konflikt oder welche Arten von Konflikten gibt es denn? Oder wie würdest du das definieren? Oder was muss man als erstmal über Konflikte wissen?
Ja, wir können uns von verschiedenen Seiten nähern. Also erstmal haben wir natürlich vom Wortstamm her einen Zusammenstoß, ja, einen Zusammenstoß von Unterschieden, und der kann auf verschiedenen Ebenen sein. Und dann ist die Frage, wie kann ich mit den Unterschieden umgehen? Also wenn wir jetzt die Ebenen anschauen, also Konfliktarten, da nehme ich gern Bezug zu einer Forscherin Amy Gallo. Die unterscheidet vier Aufgabenkonflikte, Prozesskonflikte, Statuskonflikte. Die sind für mich alle so in einer Gruppe, so die haben was, ne, Aufgaben, Ziele, was will ich erreichen, Prozess, wie mache ich das, Status, wer hat die Macht, Entscheidungsbefugnis. Und dann Beziehungskonflikte nochmal ein bisschen abgesetzt davon. Also wenn ich einen Beziehungskonflikt habe, sind die anderen drei alle nochmal schwieriger. Und wenn ich die Beziehungskonflikte nicht so habe, dann kann ich eher sagen, okay, jetzt haben wir hier eine harte Aufgabe und wir sind wirklich unterschiedlicher Meinung und warum klappt das jetzt hier nicht? Ne? Aber wenn ich schon gar nicht mit dem rede, weil ich keine Beziehung will, dann wird es schwierig. Also auf der einen Seite Beziehungskonflikte, auf der anderen Seite alles rund um Aufgabenprozess, Status. Status ist vielleicht so ein bisschen mit zwei Beinen, je nachdem, wie der Status wahrgenommen wird. Aber genau, diese vier kann man erstmal nehmen und dann auch schauen, wenn ich einen Konflikt habe, ist der meist nicht reinrassig, sondern welche Aspekte sind dann betroffen? Wenn ich ein Beispiel, was ich gerne nehme, ist Softwareentwicklung. Ich stelle um von Wasserfall auf Agil. Da habe ich auch einen schönen Fall sozusagen, wo das eben zum Konflikt kam. Und dann, bei mir kam das erstmal an, als die sind alle doof, die können nichts, die wollen nichts. Also so wirklich so ein Beziehungskonfliktthema. Und dann das aber aus der Ecke rauszunehmen und zu sagen, ah, okay, offensichtlich sind nicht alle der gleichen Meinung, dass wir überhaupt umstellen müssen auf agil. Offensichtlich gibt's Wissensdefizite, was es alles braucht. Offensichtlich hat der Experte, fühlt sich in seinem, was heißt offensichtlich wahrgenommen, ist der Experte in seinem Expertenstatus nicht akzeptiert und ist deswegen angekekst. Und dann habe ich schon eine Mischung, ne? So habe ich alle vier drin. Nur weil ich irgendwie eine Veränderung habe in meiner Arbeitsweise. Und dann ist die Frage, wie wird's präsentiert oder wahrgenommen und wie kann man dann reingehen und sagen, ist es das jetzt wirklich? Also es gehen wir mal davon aus, die anderen sind nicht alle doof, ja, so 100%. Wird ja schon irgendwo noch was anderes drin sein.
Ja. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass da ja Status hat viel auch mit Beziehung zu tun und Aufgaben und Prozess hängt wahrscheinlich eher stärker an der Sachebene, ne, wenn man es vereinfachen möchte, also nicht das. Ja. Das ist unbedingt will, also macht wahrscheinlich auch Sinn, das nochmal weiter zu differenzieren, aber Man sagt ja auch ganz gerne, ne, dass die Beziehungsebene die Sachebene schlägt, ne, und wenn die erstmal schief hängt, wird es schwierig, genau. Oder noch schwieriger, wenn man aber dann merkt, die Beziehungsebene ist eigentlich gestört, weil eigentlich vorher die Sachebene gestört war, ne, dann muss man vermutlich da erstmal ja aufräumen, für Ordnung schaffen, ja, da das Thema besprechbar machen, vermutlich.
Genau.
Ja, und dann haben wir dadurch ja auch schon im Prinzip indirekt gesagt, ne, wo kommt so ein Konflikt eigentlich her, ne? Dass dadurch, dass ja man unterschiedliche Sachperspektiven hat oder ja Status nicht anerkennt, Kompetenz vielleicht nicht anerkennt oder in Frage stellt, vermutlich. Oder wo kommen Konflikte her oder wie entstehen die?
Über das auch hinaus, was wir jetzt gerade gesagt haben. Also ich arbeite mit einem Modell, das sich anschaut, wie das in der Ich-Sicht, wie die Person in der Ich-Sicht da reingeht in die Situation, wie sie interagiert mit dem Gegenüber und wie dann darüber kommuniziert wird. Ne? Also wenn ich für mir selber nicht sicher bin, für mich oder nicht genau weiß, wie ich im Leben stehe oder innere Konflikte habe, ich sollte das, aber ich will eigentlich das, dann bin ich nach außen ja auch schon irgendwie nicht ganz greifbar und verwirre vielleicht die anderen und bin selber mit mir so beschäftigt. Wenn ich mich nicht abgrenzen kann gegenüber Erwartungen und immer alles draufnehme und sage, ja, mache ich auch noch, dann kriege ich irgendwann, läuft das Fass über. Und ich habe dann vielleicht einen anderen Konflikt, als wenn ich vorher sage, hier ist die Grenze. Ja, das kann ich jetzt nicht machen. Da habe ich keine Zeit, keine Kapazität, was auch immer. Dann habe ich den Konflikt an der Stelle, wenn ich Nein sage, wenn ich das aber nicht kann, weil ich den Konflikt scheue, dann kommt der vielleicht später, weil das Fass ist übergelaufen. Ja. Also Abgrenzung gegenüber Erwartungen, wie stehe ich da? So, und wenn ich dann in der Kombination mit anderen Menschen bin, wie viel Toleranz für Gegensätze habe ich?
Also zu sagen, ne, zum einen gibt es halt die inneren Konflikte, können sich Sachen aufstauen und gerade das Thema Erwartungen nicht zu erfüllen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne, weil jeder irgendwelche Erwartungen an andere hat, die aber nicht immer erfüllt werden können, ne? Und
genau, die Leute laufen alle rum und haben Erwartungen. Wenn man mal manchmal mache ich mir einen Spaß und schaue einfach, beobachte einfach mal und gucke, was erwartet der jetzt eigentlich von dem und bespreche das dann auch hinterher. Und dann gucken die Leute mich irgendwie verwirrt an, nach dem Motto, ja, aber es ist doch logisch, das macht man doch so. Ja, sag ich, in deiner Welt macht man das so, ja. Aber in der anderen vielleicht nicht. Ja, so, und wenn du es nicht explizit sagst, woher soll der andere das wissen? Der kann ja nicht in dein Gehirn reinschauen. Genau, also auf der Ich-Seite, wie stehe ich da? Kann ich meine Identität zeigen, ohne überheblich zu sein? Kann ich mich abgrenzen gegenüber Erwartungen, ohne dass ich zurückweise? So, und da sind ja schon dann, ne, Konfliktmöglichkeiten drin. Und in der Kombination mit anderen Personen, zwei Aspekte rund um Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und Toleranz für Gegensätze. Wenn ich immer über andere sage, ja, was stellt er sich so an? Ja, so, ich bin auch so ein bisschen erzogen mit, stell dich nicht so an, Augen zu und durch, wenig Einfühlungsvermögen. Und ich das dann transportiere, zum Beispiel als Führungskraft in mein Team, das kommt vielleicht nicht ganz so gut. Ja, so, dann habe ich da so einen Konflikt, weil ich kein Einfühlungsvermögen habe oder wenn ich zu viel Einfühlungsvermögen habe und mich damit reinziehen lasse und überall mitschwinge, ist auch nicht gut. Ja, dann habe ich da wieder ein anderes Thema. Bei der Toleranz für Gegensätze, wie divers ist mein Team? Halte ich das eigentlich aus? Ja, wie gehe ich damit um, dass einfach die Lebensrealitäten unterschiedlich sind oder baue ich mir lieber ein Team, wo alle so sind wie ich? Und das sehen wir ja auch in der Diskussion um Diversity und brauchen wir eine Quote? Ja, nein. Ja. Da gibt's ja auch dann Studien, wenn ich unter 30% bin von der jeweils anderen Sorte, sage ich jetzt mal, dann ist es eigentlich schwierig so, weil dann entweder bin ich mundtot, weil ich marginalisiert bin, oder ich bin zwar schon eine kleine Gruppe, aber nicht genug, um die Toleranz dazu zu haben. Aber es kann ja auch ganz individuell sein, Toleranz für Gegensätze. Ich habe Motive, ja, die mich im Arbeitsleben leiten, und mein Mitarbeiter hat andere Motive, die ihn im Arbeitsleben leiten. Und wenn die Motive komplett konträr sind, dann haben wir auch natürlich schnell so ein Feld. So, jetzt haben wir ich und wir haben wir du, und die müssen jetzt zusammenkommen, zusammen existieren, in Beziehung stehen. Dann ist noch die große Frage, wie reden wir dann eigentlich darüber, wenn dann Schwierigkeiten sind und etwas zu besprechen ist? Ja, gehe ich dann in die Du-Botschaft, du machst immer dies, du machst immer jenes, oder lerne ich auch für mich zu sprechen und zu sagen, okay, was passiert eigentlich bei mir? Mache ich ein Stück Selbstoffenbarung? Ich kann damit nicht umgehen, weil, oder ich nehme wahr, das. Wie siehst du das? Und das ist ja auch etwas, was wir im Berufsleben jetzt nicht so oft sehen. Die Schuldzuweisung ist sehr viel schneller. Und
weil als Feedback-Regel sollte es vermutlich schon mal jeder gehört haben, ne, dass man mit Ich-Botschaften spricht, aber genau, intuitiv passiert das vermutlich nicht immer.
Ja, wenn wir entspannt sind und uns das vorher überlegen, und wenn wir dann aber in den Konflikt kommen und ich vielleicht schon in meinem Konfliktstil bin, wenn ich einen anklagenden Konfliktstil habe, komme ich schnell in die Du-Botschaften, würde ich mal sagen. Ja, wenn ich mehr in Rückzug bin, dann okay, dann sage ich aber auch nichts. Ja. Dann rede ich auch nicht über mich und rede auch nicht über du, aber dann habe ich auch keine Kommunikation. Ja. Dann ziehe ich mich zurück und dann hilft es auch nicht.
Ja. Ich finde halt gerade so das Thema Toleranz für Gegensätze halt auch nochmal ganz wichtig, so auf der, vor allem auf der Sachebene. Es ist ja auch sehr wertvoll, wenn man verschiedene Perspektiven hat und die wertschätzt und nutzt, ob das dann jetzt immer schon ein Konflikt ist oder nicht, könnte man jetzt sogar philosophieren, vermutlich, aber wenn genau alle gleich denken, alle wissen, was die richtige Lösung ist, dann wird es halt keine neuen Ideen geben. Man muss sie halt auch zumindest mal hinterfragen dürfen oder andere Perspektiven, offen sein für andere Perspektiven und oder diese aktiv auch einfordern und rausholen. Ansonsten ist die Diversität im Team ja schnell vermutlich verpufft, ne, oder führt vielleicht sogar zu einer schlechteren Performance, wenn es nicht vernünftig genutzt wird.
Ja, genau.
Du hattest über Motive gesprochen. Ich glaube, Motive, so ganz viele Sachen hast du darüber gesprochen, aber gerade Motive sind, glaube ich, ja auch ein ganz, ganz wichtiger Treiber im Kontext Konflikten. Möchtest du da nochmal irgendwie tiefer reingehen?
Ja, gerne. Ich habe das die Betrachtung der Motive als relativ leicht nutzbares Tool schätzen gelernt. Mhm. Ich arbeite damit mit einem Set von 10 Motiven, die aus einer Metastudie gekommen sind. Bei Management 3.0 habe ich die gefunden. Und da hat man einfach 10 so Karten, Motive, die beschrieben sind. Und bin ich jetzt jemand, dem Status wichtig ist oder Macht? Oder bin ich jemandem, dem Verbundenheit wichtig ist? Bin ich neugierig? Will ich Experte sein? So, also diese 10 Motivationsfaktoren sind da, und in so Konfliktsituationen oder auch manchmal einfach nur so zum Kennenlernen benutze ich die, um zu sagen, was sind eigentlich deine Top 3? Ja, was sind deine Top 3? Was sind meine Top 3? Und sind die eigentlich kompatibel? Ja, genutzt habe ich das auch gerne. Ich hatte mal eine Situation, in einem großen Account war ich als Veränderungsbegleitung da, und der zuständige Account Executive sagte: Du Eva, hilf mir mal, da war gerade ein Termin, mein Mitarbeiter war beim Kunden, mein Mitarbeiter kommt und sagt, so ein tolles Meeting, super, ich konnte alle meine Punkte anbringen, und der Kunde hat angerufen und eskaliert und war total sauer. Was ist denn passiert? Hilf mir mal, das zu verstehen. Und dann habe ich auch mein Kartenset rausgenommen und gesagt, okay, also wie schätzen wir denn jetzt den Mitarbeiter und den Kunden ein? Der Mitarbeiter, der war Experte, der wollte gesehen werden dafür, der hat das ganze Wochenende an diesem Problem gearbeitet und wollte dann gesehen werden für diese Arbeit, Verbundenheit, auch der war nicht besonders entscheidungsstark. Auch in anderen Situationen habe ich das mitgekriegt. Der wollte immer alles im Konsens. Und der Kunde, der war so, ich mache jetzt Druck. Ich bin der Kunde. Ich will jetzt hier meinen Machtstatus ausspielen. Und wenn ich das mache, dann wird es schon. Und dann habe ich diese drei Karten, die da korrespondieren zu dem, was ich jetzt gerade gesagt hat, auf den Tisch gelegt und gesagt, so, Konflikt erklärt, oder? Muss ich jetzt nichts mehr sagen. Ich habe da einen, der haut drauf, der hat Macht, der hat Status, der hat Power. Und der andere, der will Verbundenheit und Expertentum und so. Das ist inkompatibel. Und später habe ich dann mit diesem Kunden auch das Gleiche mal gemacht. Und das war dann interessant, also nicht in einem bestimmten Konflikt, aber es war dann interessant, weil er dann sich die Karten nahm und sagt, ja, wissen Sie, ich bin das von meinem früheren Arbeitgeber gewohnt, wenn ich Druck ausübe, wenn das Projekt rot ist, dann hauen wir nochmal drauf und dann wird es schon. Aber hier, in diesem System, wo ich jetzt bin, da funktioniert das überhaupt nicht, weil die sind alle so familiär und die sind alle so miteinander meine Strategie funktioniert gar nicht. Und da konnte man dann erkennen, okay, er hat also die Strategie, die er gewohnt war, dass sie funktioniert in einem neuen System, ist sie auf den Poller gelaufen. Und auch dann in dem Konflikt davor, der ein paar Wochen davor stattfand, den ich eben erläutert habe. Ne? Und gut, aber viel mehr musste ich nicht machen. Ich habe in 5 Minuten den Konflikt analysiert und erklärt und gesagt, so inkompatibel, jetzt müssen wir uns verhalten. Ja, entweder dürfen wir den Mitarbeiter nicht mehr so in so ein Meeting reinlaufen lassen. Wir müssen es anders machen, damit wir den Kunden nicht auf die Palme bringen. Wir können ja nicht den Kunden ändern.
Ja, können sich neue Kunden suchen. Ist so.
Ja, genau.
Ja, aber ich finde es halt auch nochmal ganz, ganz interessant, was du mit reinbringst. Ne? Es gibt natürlich unterschiedliche Systemregeln, ne, die dann vielleicht auch zu Motivatoren oder zu Verhaltensweisen führen, die einfach vermutlich auch kopiert werden aus Rollenverhalten in der Organisation. Und genau, wenn zwei Organisationen dann aufeinandertreffen, die erstmal nicht kompatibel sind, ja, da kann ich mir vorstellen, da gibt's oder auch Motivatoren, dann kann es sehr problematisch sein. Aber einfach sagen, das funktioniert nicht, ist inkompatibel. Gut, eine Variante wäre dann die Trennung, aber was kann, ne, oder halt da andere Personen hinschicken in dieses Situation, aber was für Alternativen hat man denn noch? Genau, ich kann den Kunden nicht ändern. Own the change, ich kann mich selber ändern, oder?
Ja, naja, an der Stelle ist es dann wirklich, ich muss jemand anderen hinschicken, der anders redet. Ja, wenn ich den Mitarbeiter nicht zu einer anderen Verhaltensweise umschulen kann, was ja auch nicht so leicht ist immer. Ich mache es auch gerne vorbeugend, benutze ich diese Faktoren, wenn ich jetzt ein neues Team habe, zusammengewürfelt bin in einer Konstellation, im Projekt, dass ich dann einfach schaue, welche Motivationsfaktoren sind denn die Top 3 im Team und wenn einer dann sagt, ich brauche, das muss bei mir geregelt sein, das muss ordentlich sein, sonst drehe ich ab. Der andere sagt, ja, mir ist Status ganz wichtig. Und der dritte sagt, ich möchte hier richtig was lernen und meinen Expertenstatus ausbauen. Und dann zu sagen, okay, gut, und jetzt haben wir diese Aufgaben. Einer muss das Dokument jeden Tag aktualisieren, weil wer es immer aktuell haben muss. Ja. Für wen passt denn das jetzt? Ja, wo ist denn die intrinsische Motivation? Okay, ich brauche Ordnung, ich muss gucken, dass es immer alles sortiert ist. Das ist dann eher die Person, die dann dieses Dokument pflegt, als der sagt, Status und dann kann ich vorbeugend reingehen. Ja, also dass man halt eben auch sagt, welche Aufgabe passt zu welcher intrinsischen Motivation. Weil alles andere, da müssen die Leute sich dann verbiegen oder ist halt anstrengend. Da natürlich geht es nicht immer. Ich kann mir nicht wünschen, der was in allen Situationen machen, aber wenn ich darauf achte, soweit ich kann, dann kann ich halt Konflikte vermeiden.
Wenn es transparent ist im Team, also ich kenne es jetzt auch so von anderen Modellen, wenn man sowas wie ein MBTI oder JPP oder ähnliches gemacht hat, ne, auch da versteht man ja bestimmte Verhaltensweisen nachher besser. Der eine ist halt auf dem Detaillevel unterwegs und erzählt über die Fasern vom Blatt, von dem Baum, ne, und der andere sieht nur den Wald, dann wird es halt schwierig. Wenn man es weiß, kann man es ja gezielt einsetzen. Wenn man es halt nicht weiß, wundert man sich halt nur darüber, wie schwierig die Leute sind. Ne? Und bei den Motivatoren ist es vermutlich ja relativ ähnlich. Ne? Wenn ich weiß, dass jemand sehr viel Struktur und Ordnung braucht. Man ist aber gerade in der Situation, wo das gerade nicht möglich ist, kann man es zumindest ansprechen oder transparent machen, warum das im Moment schwierig ist und dass das auch nur eine Phase ist zum Beispiel, ne, damit sich die Person dann auch entsprechend abgeholt fühlt.
Ja, genau.
Ja. Den Link von Management 3.0, den würde ich auf jeden Fall mal für diese Motivatoren mit in die Shownotes packen. Ich hatte auch schon mal Elemente von denen gesehen für andere Sachen, aber gerade für so ein Kennenlernen im Team, für so einen Austausch, das ist, glaube ich, Gold wert, ja.
Ja, gerne.
Gut, was hatten wir noch? Wir hatten die Motivatoren, die Ich-Botschaften hatten wir. Ich muss den Gegenüber ernst nehmen, hast du gesagt. Das würde ja auch alles irgendwie zu Triggern zählen, ne? Jemand, der die falschen Motivatoren oder die falschen Motivatoren hat und sich bei mir entlädt, der würde ja bei mir potenziell auch irgendwelche Trigger auslösen. Gibt es noch weitere Sachen, auf die man da achten sollte? Wie erkenne ich meine eigenen Trigger eigentlich?
Ja. Das ist eine gute Frage. Da sind wir in dem Bereich, wo wir schauen, beobachte ich eigentlich meine eigenen Reaktionen. Ja. Wenn ich unter Stress bin, reagiere ich so, wie ich reagieren will? Oder habe ich so eine Feuerwehrbekämpfungsreaktion, wo ich erstmal vielleicht draufhaue, wenn ich jetzt auf der Schiene unterwegs bin und ich zurückziehe. Also verhalte ich mich eigentlich so, wie ich möchte? Wir kennen das ja alle, dass wir hinterher sagen, oh Gott, hätte ich nochmal nachgedacht, hätte ich nochmal Luft geholt, hätte ich anders reagiert, so wollte ich gar nicht reagieren. Oder wenn Leute so ein bisschen ausrasten und dann sagen, so bin ich eigentlich gar nicht, so will ich nicht sein. Das sind die beobachtbaren Reaktionen. Und dann aber auch auf den Körper zu hören, im Körper zu spüren. Wo spüre ich das überhaupt, wenn irgendwas schief läuft? Habe ich dafür eine Antenne, ja oder nein? Wenn ich so in Seminaren frage, wo spürt ihr den Konflikt im Körper? Da ist erstmal Stille, dann traut sich vielleicht der ein oder andere. Manche wissen es genau. Ich hatte einen, der sagt, immer hier unten links, so, ich weiß genau, wenn da zwickt, da stimmt irgendwas nicht. Und andere haben dann auch nach 10 Minuten Nachdenken irgendwie noch keine Antwort, so wo dann einfach, wo man dann auch merkt, okay, da ist vielleicht auch nicht so genau klar, wie der dann reagiert im Konflikt. Ja. So, also wie erkenne ich meine Trigger? Ich beobachte mich oder ich kriege Feedback. Ja, klar, wenn ich natürlich ein Feedback über einen blinden Fleck kriege und dem nachgehen will, dann habe ich da auch einen Ansatzpunkt. Und dann ist natürlich die Frage wieder nach dem Motto Own the Change, ja, will ich das ändern oder nicht? Oder sage ich einfach, so bin ich eben. Es gibt einen Podcast gerade, der heißt So bin ich eben, wo ich dann sage, ja, kann man machen. Habe ich auch lange gemacht. Ja, ich war auch viele Jahre unterwegs mit So bin ich eben und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, so muss ich aber gar nicht sein. Also, wo sind denn jetzt die Trigger? Was passiert? Und dann rauszufinden, okay, welcher Motivationsfaktor wird da vielleicht mit Füßen getreten? Bei mir ist es so ein Thema Respekt. Ja, wenn ich mich respektlos behandelt fühle, dann wird es schwierig.
Ja, so bin ich eben, finde ich halt auch eine interessante Sichtweise. Ne? Auf der einen Seite, ja, man sollte sich nicht unbedingt verbiegen und komplett verändern. Auf der anderen Seite, sollte man sich bewusst sein, wie man ist und ob man wirklich in allen Aspekten so bleiben sollte. Also man sollte es zumindest reflektieren, denke ich, anstatt einfach zu sagen, ich bin, wie ich bin. Also.
Ja, ich meine, man kann ja auch, wenn man seine Trigger kennt, sein Umfeld vorwarnen. Also eine Führungskraft, die sagte dann, ich bin da am Wasser gebaut, und manchmal fange ich an zu heulen, weil ich unter Stress bin. Aber lasst euch nicht davon irritieren. Das ist halt, mein Körper reagiert dann so auf Stress. Wenn man es weiß, kann man ja sein Umfeld, wie gesagt, dafür sensibilisieren. Wenn man so ganz unbewusst da blind mit blinden Flecken rumläuft, dann wird es halt fürs Umfeld schwierig. Ja. Neulich habe ich mit jemand auch zu dem Thema Konfliktkompetenz gesprochen und gesagt, ja, wie läuft's denn so? Was hast du denn für Konflikte? Und er sagt, ja, irgendwas, was ich tue, triggert meinen Chef. Und dann bin ich, ständig geraten wir aneinander. Und dann bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, sag mal, was muss ich denn tun, damit wir hier besser klarkommen? Und dann sagte der Chef zu ihm, ja, du triggerst mich immer. Und an der und der Stelle, das triggert mich halt. Mhm. Ja? Und wenn du, lieber Mitarbeiter, mich nicht mehr triggerst, dann geht's uns auch besser. So, dann ist natürlich die ganze Veränderung bei Mitarbeiter abgeladen. Und das finde ich dann auch ein bisschen einseitig. So, wir können natürlich nicht ständig rumlaufen und uns alle selbst verbessern und ja immer nur auf diese Veränderungen schauen. Ist auch Käse. Ja, aber ja, so eine unguided missile will man ja auch nicht sein.
Ja, aber ich glaube, es ist schon gut, wenn man halt drüber sprechen kann. Ne? Das hilft, glaube ich, schon. Ne? Wenn ich weiß, was mein Chef triggert, kann ich es auch aktiv nutzen. Nein, das meinte ich jetzt nicht ganz.
Heute triggere ich mal meinen Chef. Wo ist der Schalter? Wir legen ihn mal um.
Jetzt bringe ich ihn. Nein, das wollen wir ja da hoffentlich nicht, aber sich dessen bewusst zu sein oder zu merken, oh, ich glaube, ich habe gerade was falsch gemacht, ne? Und dann zumindest intervenieren zu können. Ich glaube, dass diese Transparenz auf beiden Seiten, meine eigenen Trigger und bei den Personen, mit denen ich intensiv zusammen arbeite oder lebe, die Trigger zu kennen und dann zu versuchen, das Minenfeld sozusagen zu umgehen, das kann ja ganz hilfreich sein.
Ja, und das auch wertzuschätzen, nicht? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das dann unbedingt schlecht ist. Also wenn wir jetzt gucken, was ist der Trigger? Bin ich so als Person? Nein, das ist ein Teil von mir. Der kommt dann auf die Bühne. Ja, und dieser Teil, der ist eigentlich, hat eigentlich eine schützende Rolle für mich als Person. Ja, der ist in irgendeiner Lebensphase so stark geworden, wie er ist. Den habe ich vielleicht an die Seite gestellt, von der Bühne runter. Und dann passiert irgendeine Situation und der Teil sagt, jetzt komme ich auf die Bühne, jetzt bin ich dran. Ja. Und dann sagen wir, ja, so darf man nicht sein. Es gibt eigentlich nicht schlechte Teile, sondern die haben alle irgendwann mal eine Funktion gehabt und sie sind halt heute vielleicht dysfunktional, aber sie wollen das Gute. Und dafür auch ein Verständnis zu haben und zu sagen, okay, es ist halt Teil der menschlichen Entwicklung, dass bestimmte Teile sich entwickeln, die wir fürs Überleben brauchen und die dann in der Situation vielleicht einfach nicht, ne, es gibt nichts zum Überleben kämpfen. Ich muss keinen umbringen, damit ich selber überlebe. Aber dieser Teil ist vielleicht noch da, der dann halt eben den Raum nimmt und auf die Bühne kommt und alles andere marginalisiert für diesen Moment, wo der dann da ist. Ja.
Vor allem, wenn es dann so ins komplett automatisch Handeln vermutlich geht, ne, durch den Stress ausgelöst, dann habe ich halt nicht mehr die komplette Kontrolle. Ja. Wie ich reagieren möchte, ne? Auch wenn ich anders reagieren möchte, kann ich dann vielleicht gar nicht anders.
Genau. Das sind so Automatismen, die dann losgehen. Ja. Aber auch da kann ich ja dann, weil bis das im Kopf ankommt, hat der Körper es eigentlich gespürt. Ja. Und wenn ich das bisschen schule, auch zu merken, was passiert in meinem Körper, dann kann ich eigentlich als Vorwarnsystem kann ich es eigentlich haben. Ja. Und deswegen ist auch geht nicht alles nur darüber, jetzt Konzepte zu kennen und irgendwie das die Methode einzusetzen, wenn ich mich selbst nicht kenne und nicht wahrnehme in dem Moment. Ich hatte letztes Jahr die Diskussion mit jemandem, der sagte dann, ach ja, ist nur wieder mein Bauchgefühl. Und ich so, nix, nur was heißt hier nur wieder? Jetzt reden wir mal über dein Bauchgefühl. Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Und dann nach kurzem Austausch dazu sagt er, ja, eigentlich weiß ich, was zu tun ist, aber ich wollte mein Bauchgefühl wegtun, weil es ist ja nicht rational. Ne? Aber eigentlich wusste sein Körper, was zu tun ist.
Ja, notwendig ist, ja.
Ja.
Ja, das ist ja ganz, ganz spannend. Genau, bevor du gesagt hast, Frühwarnsystem, hatte ich das Wort Frühwarnsystem gerade aufgeschrieben. Oh. Nach Gedankenübertragung. Ich hatte mir auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Gewohnheiten gemacht und da hat er halt auch gesagt, ne, bevor man halt so, ja, wenn Automatismen passieren, ne, dann gibt's halt vielleicht auch frühe Signale im Körper, ne, außer wo man so richtig die Wut spürt, aber vielleicht geht es halt vorher schon erste Auslöser, wo man merkt, dass die Wut langsam hochsteigt, sage ich mal, als Beispiel. Und das wahrzunehmen, ist glaube ich, schon echt wertvoll, ja.
Ja, macht einen Unterschied.
Genau. Im kurzen Vorgespräch hatten wir auch darüber gesprochen, es gibt so verschiedene Konflikttypen, also so typische Verhaltensweisen im Konflikt. Und ich glaube, du hast so verschiedene Bilder dafür auch, was eben was gezeigt, was wir jetzt den Teilnehmern nicht zeigen können. Aber möchtest du zu den Konflikttypen noch was sagen?
Ja, die Konflikttypen, die können wir auch so ein bisschen katalogisieren zwischen Durchsetzungsvermögen und Kooperationsbereitschaft, oder man kann auch sagen, Orientierung an meinen Zielen und Belangen und Orientierung an den Zielen und Belangen der Gegenpartei. Ja. Wenn ich jetzt, wir waren ja eben bei dem aggressiven Ding, dann habe ich meine Ziele und hau drauf und klage an und greife an, dann setze ich meine Ziele durch, aber die Belange der Gegenpartei sind mir dann irgendwie relativ Schnuppe, also so ein Angreifer, der dann anklagt, durchsetzt, ich oder du, Drohung und Macht einsetzt. Ja. Dann haben wir das Gegenteil, so ein bisschen, der dann halt sagt, okay, ich orientiere mich an den Zielen der anderen und meine setze ich zurück, dann bin ich so beim Beschwichtigen. Dann beschwichtige ich, gebe nach, versuche die Meinungsverschiedenheiten zu glätten, versuche zu harmonisieren und so. Habe ich natürlich auch viel Arbeit mit. Wenn ich kann mich auch komplett rausziehen, so dann kriegt der andere seine Ziele nicht erreicht und ich meine auch nicht. Also ablenken oder gar Flucht, vermeiden, Rückzug, nichts tun. Und dann haben wir da auf der Gegenspur, auf der anderen Seite an alles zu erfüllen. Orientierung an meinen Zielen und Belangen und an den anderen. Und dann, dass ich dann so ein gemeinsames Konfliktlösungsansatz habe und sage, ich habe eine ganz hohe Kompetenz da, die kreative Zusammenarbeit zu bekommen, alle Widerstände und Rückschläge aufzufangen und das positiv zu lösen, Win-Win. Die Realität ist ja nicht so häufig, dann haben wir noch den Rationalisierer und den Kompromissmenschen in der Mitte. Da haben wir ein bisschen das Problem, da ist von beiden, da kriegt jeder was, aber oft bleiben die Emotionen da so auf der Strecke. So, das ist dann nochmal ein Thema, was man zusätzlich reinpacken muss bei dem Kompromiss. Fühlt er sich denn gut an oder gehe ich nach Hause und habe trotzdem das Messer offen in der Tasche? Ich denke so, der Kompromiss war zwar wichtig, aber gefällt mir nicht.
Im schlechten Kompromiss haben wir ja nachher alle verloren.
Genau. Also da gilt es noch, dann halt auch zu gucken, okay, ne, ist der gut genug und sind die Emotionen dann auch mit oder habe ich da noch offene Themen? Also so die Matrix, ne, von meine Belange und deine Belange und dann kann ich das so aufspannen. Genau. Und das eine Tool benutzt dann halt die Wörter Durchsetzungsvermögen und Kooperationsbereitschaft. So ist immer die Frage, welches man dann gerade verwendet.
Ja,
genau. Und die kann man dann auch ganz gut mal auf die Bühne bringen und spielen in einem Rollenspiel und gucken, wie verhalten sich die Leute dann eigentlich, ja. Und wie, wenn jetzt jemand eher so der Ablenker ist, wenn der jetzt mal jemand Aggressives spielen soll, wie wäre das überhaupt? Wie würde sich das eigentlich anfühlen? So, das ist dann auch nochmal ein Aspekt, den ich dann gerne einbringe, die Leute dann ans Tun zu bringen und mal in diese Rollen reinzuschlüpfen und zu schauen, was ist das für eine Körperhaltung? Was redet der für Sätze? Genau.
Und die Haltung wirkt ja dann automatisch auch wieder auf die Art und Weise ein, wie ich reagiere, vermutlich ein Stück weit. Ne? Also wenn ich mich sehr, sehr aufrecht hinsetze und durchsetzungsstark hier sein will, ne, dann werde ich halt vermutlich auch direkt anders reagieren, wenn mich jemand anspricht. Dann. Im Gegensatz zu, wenn ich mich sehr geduckt irgendwo hinsetze und eher zurückhaltend und ja-sagend bin. Ja.
Genau, ja.
Das immer aktiv in der Rolle zu durchleben, ich glaube, das ist auch ziemlich mächtig, um da sich besser reinfühlen zu können, ja.
Ja, man kann da ganz einfache Situationen nehmen, ne? Was weiß ich, vierköpfige Familie, jeder nimmt eine Rolle und man plant den Urlaub und der eine nimmt die, der andere nimmt die. Und dann schauen wir mal, wo wir hinterher in Urlaub fahren oder ob wir doch zu Hause bleiben.
Ja, wie finde ich denn raus, ne, wenn ich so eine Matrix habe von vier, fünf verschiedenen Konflikttypen, wo ich da stehe? Also was für einen Konflikttyp habe ich denn?
Ja, es gibt da so verschiedene Tools, die mit Fragenkatalogen arbeiten. Es gibt das bekannte Thomas-Kilman-Konflikt-Mode-Instrument, wie es offiziell heißt, TKI. Die haben so 30 Fragen, das kann man online finden und da durchmachen. Da gibt es auch Anbieter, die einem dann das nochmal erläutern und richtig ein Produkt draus machen. Es gibt auch einen deutschen, deutschsprachig, von Karl Berkel, Professor Karl Berkel, der hat so ein Heft für Konfliktmethoden und da ist so ein ganz einfacher drin. Da sind einfach vier Situationen beschrieben, wo man dann gefragt wird, wie würde ich reagieren, mit fünf Antwortmöglichkeiten und das geht dann nochmal schneller. Und da stellt sich dann manchmal die Frage, ja, aber in welchem Kontext soll ich denn die Frage beantworten? Wenn ich die Frage aus dem Business-Kontext beantworte, gebe ich eine andere Antwort, als wenn ich privat beantworte. Und das ist dann auch immer nochmal spannend, dass die Leute dann erstmals merken an so einem Fragentool, dass sie da eigentlich unterschiedliche Maßstäbe anlegen.
Ja, guter Punkt, ja. Das Thomas Killmann Konfliktmode-Instrument, das kenne ich auch. Ich kenne es halt noch auch mit Tieren dann dargestellt in diesen vier Segmenten, die du genannt hast.
Ja.
Ist dann ich glaube, Angreifer hattest du genannt, der Hai, das passt ja auch gut zum Angreifen, ne?
Ja.
Oder der Beschwichtigende, der immer nachgibt, ist dann der Teddybär, oder der sich zurückzieht, ist die Schildkröte, die dann Kopf einzieht, wenn der Sturm weht, sage ich mal, ne?
Ja.
Das ist auch nochmal schön bildlich. Ich fand das, was du hattest als Personen in verschiedenen Haltungen auch nochmal sehr wertvoll, weil man dann direkt an der Haltung so ein bisschen erkennen kann, welcher Konflikttyp es ist. Kommt dann wahrscheinlich immer darauf an, in welchem Kontext man es nutzt, aber das ist auch mal eine schöne Variante davon.
Ja, genau. Und mit der Haltung, da gibt es auch so eine ganz einfache Sache, die dann im Konflikt auch helfen kann, ne? So ist Hochstatus, Tiefstatus, den man im Improvisationstheater einstudiert. Da gibt es so eine Übung, da soll man Tiefstatus Körperhaltung einnehmen, aber Hochstatus reden. Und dann fängt man an, sich kaputt zu lachen, weil es funktioniert gar
Es
nicht.
geht nicht, ja.
Es geht nicht. Oder es gibt einfach, sag ich mal, es gibt eigentlich ein Statusverhältnis und der den offiziell hohen Status hat, der spielt den Tiefstatus so und dann umgekehrt das ist auch zum Wegschießen, weil dann merkt man einfach, wie so eine ganz einfache Entscheidung, mit welcher Haltung gehe ich rein, so einen Unterschied machen kann.
Also auch was man sich überlegen kann, ne? Wenn ich ein bestimmtes Konflikttier, hätte ich jetzt fast gesagt, oder einen bestimmten Konflikttyp habe, ob ich nicht einfach mal versuche, meine Körperhaltung zu verändern, um andere, ja, ein bisschen mehr vom anderen Konflikttyp zu haben.
Genau.
Wenn es mir hilft. Ja, spannend.
Ja.
Genau, bringt mich zu der Frage, welche konkreten Tipps hättest du denn für einen besseren Umgang mit Konflikten?
All of the
Ich habe es mir
above.
auch
Also,
gedacht, genau, wir haben schon ganz viele versteckt gehabt.
ja, ich hab sie irgendwie schon gespoilert. Ja, also sich selbst auf die Spur zu kommen, auf welchem Fuß bin ich aufgestanden, auf welchem Fuß will ich aufstehen, meine Motivation verstehen, die der anderen, die Teile, also meine Teile zu erkennen und zu schauen, wie die im jeweiligen Kontext sind. Das finde ich eine ganz wertvolle Arbeit, auch wenn ich manchmal, na, nicht nur manchmal, oft sage ich, es ist ja nicht zwei Personen, die einen Konflikt haben, sondern wenn ich einen perfektionistischen Teil am Start habe und der andere hat so einen Laissez-faire-Teil am Start, dann hat mein perfektionistischer Teil mit dem Laissez-faire einen Konflikt. Dann kann ich das so abstrahieren und kann nicht sagen, oh, mit dem gerate ich immer aneinander. So, dafür muss ich aber schon mich besser so ein Stück kennen und sagen, okay, kann ich 5 Grad sein lassen oder muss es 120% sein? Und bei dem anderen, ja, okay, der ist halt anders gestrickt, ja, der hat da nicht diesen Perfektionismusantrieb, den ich habe. Und dann halt zu gucken, welche Teile haben den Konflikt, das abzuschichten. Das benutze ich auch in meiner Arbeit ganz, ganz viel, wo dann Leute so aburteilen und sagen, ja, aber so kann man das nicht machen. Und dann sage ich, ja, vielleicht hat ja die Person einen Teil, der das wichtig ist, und wir kennen die Historie von der Person nicht, warum das jetzt so wichtig für den ist. Auch wenn wir das vollkommen irrsinnig finden, es gibt einen Grund, weswegen der so ist. Und dann halt eben da diese systemische Sicht zu nehmen. Und dann halt diese kleinen Tools, ne, dass man einfach mal sagt, ja, was sind denn deine, warum kommst du eigentlich morgens zur Arbeit? Das irritiert die Menschen manchmal erstmal so ein bisschen. Dann erkennen sie auch das Positive. Ich kann auch nicht jeden Konflikt lösen wollen. Ich hatte einmal ein Ergebnis aus diesem Tool von dem Klaus Berkel, wo jemand sagte, ja, aber ich bin ganz oben rechts, ich habe Win-Win, ich habe alle, alle Belange, und trotzdem, aber abends fühle ich mich total ausgebrannt. Ja. Was mache ich falsch, so nach dem Motto? Oder jetzt habe ich doch den besten Typ, und trotzdem erschöpft es mich. Und da ist dann ja auch die Frage, wie viele Konflikte kann ich denn so behandeln am Tag? Also wenn ich da 25 mal loslaufe und immer das Beste für alle Seiten raushole, dann kostet es natürlich auch ganz viel Energie. Also die Frage ist halt auch, ja, welchen Konflikt wähle ich und wie ist meine Toleranz, um bestimmte Sachen einfach auch abzuschichten, weil sonst verbrenne ich da halt eben auch an der Stelle, ist auch nochmal die Frage. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich drüber reden, es ansprechen. Ich benutze viel Metaphern. Am Anfang hatten wir auch die Metapher. Ich habe jetzt in einem aktuellen Projekt, wenn sich solche Situationen auftun, wo man sich aufregt, das kann doch nicht sein, ist eine Gletscherspalte. Ja, wir erkennen jetzt, das hätte man vor 3 Jahren vordenken müssen, es hat aber niemand vorgedacht. Jetzt stehen wir da und haben ein Riesenproblem. Ist eine Gletscherspalte. Das Lustige ist, hat sich jetzt so etabliert. Ja, es regt sich jetzt gerade keiner mehr auf, wenn irgendwie sowas vollkommen Unvorhergesehenes kommt, wo keiner vorher durchdacht hat, Gletscherspalte. Oder es fühlt sich keiner zuständig. Oder die Person hat gekündigt, es gibt keinen Nachfolger. Ja, können wir uns jetzt aufregen? Oder wir können sagen, ja, okay, ist jetzt erstmal Mist. Nur Gletscherspalte hört sich besser an. Also so dieses, das auch so ein Stück auf die leichte Art nehmen und eine Metapher dafür finden und sagen, ja, ich kann jetzt auch nicht den Pudding an die Wand nageln. Das geht nicht. Ich hätte mal in einem Meeting auch, fing der andere an zu lachen. Er sagt, du hast ja recht, ich versuche ja die ganze Zeit irgendwie, aber es geht gar nicht. Genau, sag ich, es geht nicht. Jetzt können wir uns aufregen und uns gegenseitig anschreien, aber es wird nicht gelingen. Ja, wir können den Pudding nicht an die Wand nageln.
Nur ja, beiden Seiten können es nicht besser machen. Ja.
Genau, so, also einfach, das ist meine Art, so das in die Teams reinzubringen und die Leute zu geben und dass sie Metaphern finden, die für sie passen, wenn sie sagen, bevor sie sich aufregen, nee, es ist halt, dem kann ich ein Label geben, ohne das jetzt marginalisieren zu wollen, aber einfach so als Trick, um selber da den Aufregungslevel unten zu halten und zu sagen, ja, ist halt jetzt doof. Ja. Aber
genau, wenn man dem Kind einen Namen gegeben hat, kann man dann wieder gemeinsam darüber sprechen und über die Gletscherspalte und dann nach vorne schauen, wie man über die Gletscherspalte vielleicht drüber hinwegkommt, ja.
Genau, oder auch Zuständigkeiten und so, dass man das auch wirklich explizit benennt, ja. Auch ein Tool aus dem Management 3.0-Kontext, auf welcher Ebene delegiere ich eigentlich was? Also wirklich viel mehr explizit machen. Weil immer, wenn jemand zu mir sagt, ja, aber das muss man doch wissen, sag ich, wer sagt das, dass man das wissen muss? Ja. Und in welchem Universum und in welchem Sozialisierung und mit welcher Erfahrung? Wir wissen es nicht. Wir können nicht mit Annahmen treffen.
Genau, Common Sense is not as common as we think. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es ist halt, es gibt nicht diesen Common Sense, den der ist interkulturell ganz unterschiedlich teilweise und genau, immer abhängig von der Historie und ja.
Ich habe das bei Kenza gehört, Kenza Dabu, die hatte da eine Story erzählt aus ihrer China-Erfahrung. Und dann kam sie auch, Common Sense is not common. So habe ich es jetzt mehr gemerkt. Und genau das habe ich auch einer jungen Kollegin, die so sehr, sehr engagiert war und die sich dann jeden Tag so, der hat das nicht gemacht und der muss doch das und das ist doch normal. Und ich so, du, Common Sense is not common. Und seitdem ist es ihr Mantra, ja, weil die kommt auch aus einem anderen Kulturkreis, arbeitet in Deutschland in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, ist sehr, sehr professionell, sehr, sehr engagiert, will was erreichen, ne, und immer voll dabei. Und dann trifft sie halt auf Leute, die vielleicht nicht so systemisch gucken und nicht so engagiert sind, ne? Und ja. Das muss man doch. Und nicht so, Common Sense is not common. Und heute noch, 15 Jahre später, sagt sie mir dann, bringt sie mir das manchmal zurück und sagt, ja, Eva, Common Sense is not common.
Ja.
Stimmt. Ich habe auch, ja, wenn man aus dem Englischen das Wort assume nimmt, das besteht aus ASS, you and me. Also, when I assume, I make an ass out of you and me. Das ist schon ein bisschen derb, aber die Engländer kennen es alle.
Ja, das ist.
Und bringt immer einen Lacher.
Ja. Ja, da wissen wir endlich, wo das Wort herkommt.
Ja, als ich das zum ersten Mal hörte, musste ich lachen. Und
das ist gut.
Es ist ja nicht ganz jugendfrei, dann das zu verwenden im Business-Kontext wegen dem S, aber es funktioniert.
Ja. Das ist cool, ja. Ich habe ganz gut verstanden jetzt, was man alles machen kann, um wirklich vernünftig mit Konflikten umzugehen, dass viel Selbsterkenntnis dazu gehört und so weiter. Eigentlich würde ich noch gerne fragen, welchen Lerntipp würdest du jemandem mitgeben, der sich noch tiefer mit dem, ja, nicht besser werden will im Umgang mit Konflikten? Ich hätte jetzt gesagt, fast passen die Tipps schon viel besser, weil ein Buch dazu zu lesen hilft vielleicht nur indirekt, aber trotzdem nochmal die Frage, hast du noch irgendwie einen Lerntipp, irgendeine Möglichkeit, um besser zu werden im Thema?
Ja, ist die Frage, an welcher Stelle ich loslaufen will. Es gibt ganz schöne Bücher zum Thema Selbstführung und Teilearbeit. Die mehr wissenschaftliche Variante kommt da von Richard Schwartz aus USA, aber es gibt auch ein paar Deutsche. Da gibt es eine Heike Meyer, die hat geschrieben, ich stehe mir selbst nicht mehr im Weg, die in dem Kontext arbeitet, mit der bin ich durch die Schulungen gegangen. Es gibt aber auch aus dem Friedemann-Schulz von Thun-Kontext, da gibt es ja auch verschiedene Weiterentwicklungen aus dem inneren Team. Mhm. Und die haben auch einige diese Ausbildung, die ich genossen habe mit dem Internal Family Systems, dann weiter durchlaufen, um zu schauen, wenn ich meine Teile kenne, wie kann ich sie denn eigentlich auch transformieren? Und das ist ein Ansatz. Wenn ich jetzt gucken will, spüre ich meinen Körper eigentlich, da habe ich eine amerikanische Autorin, Amanda Blake, Your Body is Your Brain, Nom est Om. Die auch ganz gut Beispiele erläutert aus ihrer Praxis, wie Menschen dann da sich so einrichten, dass sie den Körper da stärker als Teil des Gehirns wahrnehmen. Ja, es gibt natürlich auch viel Literatur insgesamt zum Thema Konflikte. Ich hatte am Anfang erwähnt Amy Gallo mit den Konflikttypen. Mhm. Da gibt's von Harvard Business Review ein Buch, müsste jetzt gerade nochmal gucken, wie es genau heißt, aber wenn man Harvard Business Review und Amy Gallo, dann findet man das. Aber das ist auch ganz schön nochmal beschrieben. Ja, Dealing with Conflict heißt es, HBR Guide to Dealing with Conflict. Assess the situation, manage your emotion and move on.
Auch hier. Sehr gut. Ja, dann haben wir noch ganz viel Lernfutter von dir bekommen. Und da es in dem Podcast ja auch hauptsächlich eigentlich immer ums Thema Lernen geht, was so zum Abschluss die Frage, was lernst du eigentlich aktuell?
Um in diesem Kontext beschäftige ich mich gerade mit Dyadenarbeit, die unterschiedliche Ausprägungen hat, aber da gibt es Affektdyaden zum Beispiel oder ja einfach, dass man schaut. Kennst du Dyadenarbeit?
Nein, ich wollte gerade fragen, was das ist.
Das ist ein Format, wo man einen Raum, zwei Menschen stellen einen Raum her, Dyade, also zwei Menschen stellen einen Raum her, wo der eine aktiv die Frage bearbeitet, zum Beispiel, was spürst du gerade? Oder was siehst du gerade? Oder was denkst du gerade? Und der andere einfach den Raum hält. Nicht kommentiert, keine Lösungen anbietet, nichts, sondern einfach den Raum hält. Am Schluss kann man dann nochmal fragen, was wünschst du dir von mir? Kann ich dir irgendwie noch da, darf ich was dazu sagen oder nicht? Oder was wünschst du dir von mir? Soll ich was dazu sagen? Oder man geht einfach so auseinander. Und dann dreht sich das um, dann hält man den Raum für die andere Person. Da gibt es ganz spannende Erfahrungen zu machen. Es gibt ein Forschungsprojekt vom Max-Planck-Institut, die das jetzt auch kommerzialisieren. Da gibt es im März eine Veranstaltung, wo ich mich angemeldet habe, um das dann da in dem Kontext mitzumachen. Das ist dann forschungsmäßig begleitet. Ich kenne es aber auch einfach so aus diesem ganzen System heraus. Da mich mehr mit zu beschäftigen, also Dyadenarbeit und auch im Sinne von Veränderung und im Sinne von besser gehen jeden Tag und sich nicht immer ständig überlastet fühlen von den zigtausend Sachen, die man machen will, habe ich jetzt gerade so eine Accountability-Partnerin gefunden, wo wir einfach jeden Tag uns schreiben, was sind deine Top 3 Prios? Also die Frage ist eigentlich, wann war es ein guter Tag? Die 3 Sachen, so, und dann die anderen 50 Sachen, die man auch macht, alles ganz schön, aber die 3, wenn ich die gemacht habe, dann war es ein guter Tag. Und das einfach mal so zu üben und sich zu beobachten, und da haben wir immer schon unsere Lacher, jetzt über WhatsApp machen wir das einfach, wo wir dann sagen, ja, entweder dauert alles viel länger, als wir dachten, das sind gar nicht die Top 3 oder die, ach so, wollte ich das wirklich, ja, und das ist eine ganz schöne Selbstbeobachtung so zwischen Strategie und Operativ. Meist will man viel mehr Strategie machen und stellt am Ende fest, es war alles wieder nur operativ, geht uns allen so. Und das jetzt mit dieser Accountability jeden Tag das mal aufschreiben und abends gucken, wie war es denn, und sich auf die Spur kommen. Das ist gerade auch so ein Lernprozess.
Finde ich eine tolle Idee, in eine Gewohnheit zu kommen, in eine neue Gewohnheit oder eine auszuprobieren und das mit einem Accountability-Partner dann zu verstärken, ne, dass man halt auch das wirklich macht und dass man auch immer einen Trigger hat und dann nicht nur irgendwie eine App, die man deinstallieren kann, sondern ein echter Mensch dahinter. Ne. Das ist schon, glaube ich, ziemlich wertvoll.
Ja, weil die Accountability dieses Jahr, ich muss das ja, also wir haben uns verabredet, das zu machen, selbst wenn wir mal einen Tag aussetzen, kommt dann trotzdem, und neulich kriegte ich dann die Nachricht morgens um 3:30, ja, ich habe mein Tagesziel erreicht, und ich so, was, 3:30, ernst jetzt? Und aber war so, aber das halt einfach auch zu beobachten und zu das Statement dazu zu machen und das nicht einfach nur, ich schon wieder, so, die Leute gehen dann ja so, man geht ja so schnell in dieses, wieder habe ich es nicht hingekriegt und so. Aber nein, vielleicht muss man es einfach anders auch paketieren und schneiden, so, weil wir uns selbst überschätzen und dann haben wir uns selbst überschätzt und hinterher reden wir uns dann nochmal klein, ist doch Käse. Also, genau.
Zu schätzen, was man auch gemacht hat und dann auch dadurch zu lernen, besser zu planen, solche Sachen. Und das hilft dann natürlich, wenn man das regelmäßiger und klarer macht. Ja.
Genau.
Okay, dann zum Abschluss, als letzte Frage habe ich eigentlich immer noch die Frage nach einer Buchempfehlung. Jetzt hatten wir eben schon ganz viele, aber vielleicht hast du noch ein Buch, was dich vielleicht auch persönlich bewegt hat oder was zum Thema gut passt, was du jedem irgendwie ans Herz legen möchtest.
Ja, ich habe gerade, passt nicht ganz dazu, aber vielleicht doch auch. Ich habe gerade jetzt im Urlaub gelesen Die with Zero, also Sterbe mit Null, von Bill Perkins. Es wurde mir empfohlen von jemandem, der auch jetzt so einen Karrierebruch hat oder wo dann Familiensituation so ist, dass er jetzt sich um die Kinder kümmert und die Frau jetzt mal arbeitet. Und er so, ja, immer höher, schneller, weiter, wofür? Ja, und dieses Buch ist da eigentlich ein ganz guter, zeigt ein paar Themenfelder auf, die wir in unserem Streben nach mehr und Streben nach Karriere vielleicht auch berücksichtigen sollten. Dive Zero im Sinne von, ja, wenn ich jetzt 50.000 Euro Jahreseinkommen hätte und am Ende mit 100.000 Euro auf dem Konto sterbe, die ich nicht schon vorher vererbt habe oder so, dann habe ich irgendwie 2 Jahre verschenkt. So, dieses Gedankenmodell. Und dann ist einfach sich auch mal zu überlegen, wofür mache ich das alles und habe ich dann Spaß auf der Reise? Ist der Weg das Ziel oder falle ich in diese Falle rein? Na, wenn ich dann im Ruhestand bin, dann mache ich alles das, was ich mir jetzt nicht gönne. Wer weiß, ob ich den Ruhestand noch habe. Und diese Fragen stellt man sich nicht so häufig und die 30-Jährigen schon gar nicht. Jetzt letzte Woche habe ich es empfohlen und gleich haben sich die 30-Jährigen das Buch bestellt und fanden es auch mal eine interessante Perspektive.
Ja. Es gibt ja im Deutschen so im Sinne von das letzte Hemd hat keine Taschen, ne? Man kann halt nichts mitnehmen. Ein Buch, was wahrscheinlich auch gut in den Kontext passen würde, wäre wahrscheinlich 4000 Wochen. Das wurde mir auch mal hier empfohlen. Das geht eher so auf Zeitmanagement aus philosophischer Sicht ein. Man hat im Prinzip im normalen Leben so ungefähr vielleicht 4000 Wochen, die man verplanen kann, was gar nicht so viel ist. Und was ist das, was ich wirklich in der Zeit erreichen möchte und nicht, was ich alles erreichen oder machen kann oder erledigen kann. Das ist gar nicht so wichtig. Ne? Passt wahrscheinlich auch zu deiner Accountability-Partnerin-Thema. Ne? Was sind die drei Sachen, die ich wirklich bewegen will?
Ja, genau. Und dann auch das im richtigen Time-Bucket zu haben. Also er nimmt den Blick von Bucket-List zu Time-Bucket. Mhm. Ja, bestimmte Sachen mit meinen Kindern kann ich nur erleben, wenn sie ein gewisses Alter haben. Wenn ich 10 Jahre warte, sind die rausgewachsen aus dem Alter. Dann habe ich es verpasst. So, und einfach sich solche Fragen auch dann zu stellen, früher, als das vielleicht gemeinhin, als das viele gemacht haben. Ja, oder als man das gemeinhin tut. Ja, ich fand es ein spannendes Buch.
Ja, spannend. Ja, kommt auch auf jeden Fall auch auf meine Wunschliste. Gut, dann sage ich ja vielen Dank, dass du dabei warst beim LernExplorer Podcast. War ein spannender Austausch.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. War super.
Bis zum nächsten Mal beim LernExplorer Podcast.